Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Freunde der Arbeit, Freunde der schnellen Mark, schön, dass ihr kommen konntet.
Das ist die Begrüßung von Volker Weikert, dem Sportregisseur, den wir haben in Deutschland. Hallo zusammen und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Volker, wie oft hast du diese Begrüßung gesprochen?
Also ich glaube, ganz am Anfang, also ich mache das jetzt über 35 Jahre, glaube ich, ganz am Anfang noch nicht, aber ich sag mal, die habe ich bestimmt 6.000, 7.000 Mal gesprochen.
Und Maya Hummel, die hatten wir in der Folge davor, Produktionsleiterin jetzt bei DAZN, die hat gesagt, wenn ich an Volker Weikert denke, denke ich immer an einen Schal.
Also ich bin gerade in Hamburg im Hotel, aber wenn ich das Hotel verlasse, gut, das Wetter, es ist eigentlich noch Sommer in Hamburg, also eigentlich Schal ist eher so ein Winterprogramm, aber ich weiß, was sie meint, das ist schon seit Ewigkeiten derselbe, aber den gibt's immer noch und den habe ich auch immer noch an.
Wenn wir jetzt bei Maya sind, Maya ist knapp 30, du hast gerade gesagt, du machst den Job jetzt seit 35 Jahren, das heißt, du hast viele im wahrsten Sinne des Wortes groß werden sehen.
Ja, also ich habe, das Interessante ist, dass ich gefühlt immer der Jüngste war, um dann irgendwann urplötzlich vor ein paar Jahren festzustellen, oh, ich gehöre ja zu den Ältesten und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich fast immer der Älteste bin am Set.
An welchen Sets bewegst du dich denn?
Nach wie vor immer noch sehr, sehr viel im Studio. Ich mache also sehr viel Talk. Mache fast alle Sendungen von Markus Lanz, mache sehr viel mit Günter Jauch, mache viele Unterhaltungsformate, Gottschalk, Jauch, Schöneberger, Chartshow, Schlag den Star, mache viel mit Mario Barth, mache aber auch viel in der Ausbildung, also habe jetzt gerade mit den Kameravolontären des ZDFs mehrere Male zusammengearbeitet bei Jazzfestivals, mache ein schönes Format für Dreisat und Arte, das heißt ZDF at Bauhaus, also ein ganz kleines, feines Format mit reinen Konzerten, wo wir mit ganz kleinem Besteck arbeiten. Also nach wie vor unheimlich viel, bin immer noch Professor an der Kunsthochschule, bilde da auch Regisseure aus und ja, das ist das, was ich mache.
Wie bildet man Regisseure aus?
Ja, schwierige Frage. Ich versuche den Leuten klarzumachen, also die meisten, die bei uns an der Kunsthochschule als Studenten anfangen, haben natürlich eher ihre Dokumentation, ihre Reportage, ihren eigenen Spielfilm vor Augen und sehen Fernsehen eigentlich nicht so als das große Medium an. Das heißt, gerade jetzt im letzten Semester, wenn man dann fragt, wer hat denn alles von euch noch einen Fernseher, dann wird man mit großen Augen angeguckt. Also da ist die Nutzung halt mittlerweile auf ganz anderen Endgeräten. Aber der Versuch ist halt nach wie vor der, den Leuten klarzumachen, wie so eine Situation im Studio aussieht, was man für Möglichkeiten hat, wie man eine Kommunikation aufbaut, wie man ein Team versucht zu führen, dass sie einem während einer Live-Sendung folgen. Das sind alles, sagen wir mal, relativ viele Handgriffe, Tools, die man den Leuten versucht beizubringen. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis das bei denen in Fleisch und Blut übergeht. Und dann dauert es natürlich auch noch sehr viel länger, bis sie selber eine Sicherheit entwickelt haben, um am Set als Regisseur den Job machen zu können und auch akzeptiert zu werden. Es hat natürlich, so eine Position hat tatsächlich auch meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Und ich habe irgendwann mal gesagt, also Regie machen sind 25% Handwerk, 70% Sozialarbeit und die restlichen 5% verteilen sich auf Glück und Intuition.
Das ist aber jetzt sehr fast böse.
Ja, aber so ist es. Also das ist meine Erfahrung, weil Man hat ja, wenn man als Regisseur arbeitet, ist man ja nicht den ganzen Tag immer und immer wieder und auch jeden Tag neu mit denselben Leuten zusammen. Die Produktionsfirmen ändern sich, die Sender ändern sich, die Sendeinhalte ändern sich, das Team ändert sich. Das heißt, wenn ich ins Studio komme, weiß ich oder sehe dann die Mannschaft, die da ist und kann in dem Moment schon abschätzen, okay, wie weit kann man an dem Tag gehen? Ist das eine Sendung, die wir ordentlich über die Bühne bringen? Ist das eine Sendung, wo man noch ein bisschen was rauskitzeln kann an den Leuten? Wer steht an der Kamera? Wer macht Licht? Wer macht Ton? Und da hat es auch immer damit zu tun, was hat man für Erfahrungen mit den Leuten gemacht? Was traut man ihnen zu? Wie viel kann man von ihnen fordern, ohne sie zu überfordern? Wo kann ich Leute fordern, damit sie sich weiterentwickeln? Wen kann ich fordern und damit auch fördern im Sinne von Möglichkeiten, wieder den einen oder anderen Job mehr machen zu können als Kameramann zum Beispiel. Das ist so, ja, das ist die Arbeit.
Und wie ist die Arbeit mit den Protagonisten vor der Kamera?
Das ist unterschiedlich. Das hat natürlich wie bei allem, wie bei jedem, hat es mal natürlich ganz, ganz viel mit Tagesform zu tun, die jeder von uns hat. Das heißt, die Leute sind besser oder schlechter drauf, das ist normal, das gilt ja für mich mehr oder weniger auch, obwohl ich eigentlich meistens gut drauf bin, muss ich sagen, aber so, und dann gibt es einfach Unterschiede, dann gibt es Leute, die sind sehr einfach zu führen oder mit denen kann man sehr einfach arbeiten, weil es da irgendwie keine Animositäten gibt und dann gibt es Leute, die, je näher die Sendung kommt, tatsächlich nervöser werden, angespannter werden, das auch teilweise dann irgendwie rauslassen müssen, damit es überhaupt vorwärts geht. Da muss man dann eben auch einen Weg finden, wie viel lässt man sich, kann man sich da selber zumuten und wo sagt man, okay, hier ist jetzt eine Grenze. Aber da ist jeder unterschiedlich, ja. Das hat auch nichts damit zu tun, wie viel Routine jemand hat oder wie viel Sendungen schon jemand gemacht hat als Moderator oder Moderatorin. Das ist einfach etwas, was sich bei den meisten von Anfang an hält und auch eigentlich nicht weggeht.
Du meinst, die meisten ändern sich gar nicht?
Naja, sie werden routinierter, sie werden sicherer in dem, was sie machen. Sie werden teilweise auch, das ist gar nicht böse gemeint, aber sie wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen überheblich, weil man den ganzen Tag gesagt bekommt, dass man der oder die Größte ist. Es gibt Leute, die arbeiten sich brillant vor. Da flutscht alles. Die sind nicht für Experimente gemacht. Es gibt andere, die sind sehr gut im Improvisieren. Es gibt Leute, die wunderbar aus dem Stegreif raus moderieren können und komplett ohne Teleprompter auskommen. Das sind völlig unterschiedliche Charaktere, genau wie sonst auch im Leben. Und die meisten sind jenseits der Kamera eher introvertiert, wie sehr viele Künstler eigentlich häufig introvertierte Menschen sind, wenn man sie jenseits der Kamera oder irgendwelcher Fotografen oder eines Publikums erlebt. Also da gibt es tatsächlich jeden Typ.
Fällt mir jetzt spontan Günther Jauch ein, den durfte ich auch mal als Gast begrüßen, damals bei Premiere noch. Der kommt rein und du denkst, okay, und dann geht's Licht an und du denkst, jetzt kannst du gehen. Also ich in dem Fall.
Naja, der Günther, mit dem ich wirklich sehr, sehr, sehr viele Sendungen zusammen gemacht habe, auch spektakuläre, auch im Sport. Der Günther ist ein Mensch, der sich sehr, sehr gut vorbereitet, der immer eine ordentliche Leistung abliefern möchte, der eigentlich nicht so der große Improvisationsfan ist, wenn man das im Vorfeld irgendwie festlegen will, im Sinne von, wir machen das jetzt mal einfach so, was passiert, passiert. Also er will eigentlich schon sich gut vorbereiten auf die Dinge. Wenn es aber dann dazu kommt, dass plötzlich improvisiert werden muss, ist er natürlich trotzdem großartig. Das muss er dann in dem Moment sein, weil er einfach weiß, er kann jetzt nicht wegrennen. Aber wenn man es ihm im Vorfeld sagt, wäre es ihm lieber, er müsse nicht improvisieren.
Jetzt von Günther Jauch der größte Gegensatz, weil der Name eben schon viel für mich jetzt Mario Barth. Wie kommst du mit so unterschiedlichen Köpfen klar? Oder müssen die andersrum, müssen die mit dir klarkommen?
Ja, mit mir, das ist ja, also da weiß ich meinen Stellenwert schon einzuschätzen. Also da geht es eher darum, dass ich mit denen klarkomme. Und natürlich hat das auch Grenzen, wie man miteinander umgeht. Aber ich habe über die Jahre eigentlich keine Person im On erlebt, mit der ich nicht klargekommen wäre. Es gab mal einen Leitsatz, oder es gibt einen Satz, den mein Vater mir sehr, sehr früh, da war ich noch Schüler, irgendwann mal gesagt hat, er sagt einfach, keine Angst vor großen Tieren. Und das ist so. Und ich habe das auch nie so gehabt. Also egal, wer ins Studio kommt, ob das ein Günther Jauch ist, ob das eine Moderatorin oder ein Moderator ist, die gerade ganz frisch anfangen, ob das eine Angela Merkel ist oder ob das ein großer internationaler Popstar ist. Ich gehe mit den Leuten ganz normal um. Also ich komme da nicht auf den Knien rein oder rede besonders leise oder besonders vorsichtig. Ich bin da relativ natürlich und ich habe die Feststellung gemacht, wenn man mal an der Entourage, die bei dem einen oder anderen Künstler um ihn rumsteht, wenn man da erstmal durch ist, dann findet man sehr schnell auch eine Sprache, mit der man wunderbar miteinander auskommen kann.
Leichter jetzt vielleicht noch als im Fußball?
Ach, es ist, ich sag mal, Sportmoderatoren, Sportreporter sind ja im Endeffekt, oder andere Moderatoren sind ja in irgendeiner Form, sind für mich die Leute, die sich vor die Kamera stellen, sage ich jetzt mal, Künstler im weitesten Sinne und verdienen alle meinen Respekt, weil die haben etwas, was ich halt eben nicht habe. Sie können sich, nehmen ein Mikrofon in die Hand und stellen sich dahin und machen was. Und das verdient erstmal immer meinen Respekt und den bekommen die auch. Und dann ist es vollkommen egal, ob das jetzt die Kastelroter Spatzen sind, die mit Sicherheit nicht meine Musik sind. Die behandle ich genauso, wie wenn Sting auf die Bühne kommt. Also da gibt es keinen Unterschied. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Sportler. Auch da wird quasi immer werden abgeschirmt. Und also ein Fußballprofi donnerstags abends anzusprechen, es hört sich ja schon fast nicht. Die sind ja da schon alle im Tunnel und auf der anderen Seite ein Formel-1-Fahrer, der steht neben seinem Auto und der fährt jetzt, setzt sich da gleich da rein und mit 22, 24 anderen Leuten mit 700 PS unterm Hintern geben die alle Vollgas. Ich glaube, da ist nochmal ein ganz anderer Druck drauf und auch eine ganz andere Gefahr. Da wird halt je nachdem anders mit den Sportlern umgegangen.
Warum?
Das weiß ich nicht. Das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Ich glaube einfach, also wir alle, die Sport lieben, die Sport mögen, denen sind Menschen und Sportler lieb, die einfach frei von der Leber weg reden und jetzt nicht irgendwie ähnlich wie Politiker halt so einen Vereinssprech haben oder gewisse Wörter nicht benutzen. Also ich war das allererste Mal bei einem Formel-1-Rennen, da war ich 11. Da bin ich mit meinem Vater bei der Formel 1 gewesen. Der hat damals bei einer Firma gearbeitet, die Reifen ausgewuchtet haben. Und der hat da für die Formel 1, da gab es noch nicht so viel Technik, wie das heute der Fall ist, stand da halt bei Mario Andretti in der Box, stand die Ausbruchmaschine und dann haben die Mechaniker da die Reifen reingerollt. Und da war das alles noch sehr hemdsärmlich. Da kamen die Fahrer rein, Kippe im Mund, links und rechts, ein Mädel im Arm. Und wenn man heute sieht, wie die reinkommen, kommen im Anzug mit einer Aktentasche und fast wie Businessleute. Also da hat sich schon was verändert. Und das ist ja im Fußball ähnlich, ja. Dicke Kopfhörer, bitte nicht ansprechen, gerade noch einen Kulturbeutel unterm Arm. Das ist anders, als es mal war, sicherlich. Das hat sich so entwickelt. Ich will das überhaupt nicht schlecht oder gut finden. Das ist eine Entwicklung, die ist einfach, wie sie ist. Mit der muss man klarkommen.
Gibt es eine Sportart, um kurz mal den Sidestep zum Sport zu machen, eine Sportart, wo du sagst, da lasse ich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger von?
Nein. Also ich habe, seitdem ich Ich glaube, ich habe 19. '86, glaube ich, das erste Mal Regie gemacht. Und seitdem eigentlich alles ausprobieren dürfen, was im Fernsehen möglich ist. Und ich hatte vor nichts Angst und habe auch vor nichts irgendwie das Gefühl gehabt, das kann ich jetzt nicht oder das packe ich nicht. Ich war der Überzeugung, dass man eigentlich alles hinkriegen kann. Ich habe mich mit den Sachen dann beschäftigt. Und habe irgendwann die Feststellung gemacht, dass ich eine ganz gute, das ist natürlich meine subjektive Meinung, eine ganz gute Intuition habe, was das Fernsehen und die Bilder angeht und die Situationen, die abgebildet werden und gesendet werden, und habe mich lange Jahre ganz akribisch vorbereitet, um irgendwann mal zu sagen, nee, also das ist... Ich gebe einfach so viele Möglichkeiten ab, wenn ich mich akribisch vorbereite, was Kamerabilder und Schnittlisten und so weiter angeht, weil die Kameraleute dann natürlich nur noch das anbieten, was auf ihren Schnittlisten draufsteht. Und ich habe irgendwann mal bei einem großen Theaterstück bei den Nibelungen die Feststellung gemacht, dass wenn ich das mehr oder weniger frei mache, einfach viel, viel mehr Bildangebote habe und dementsprechend auch eine ganz andere Dramaturgie sich mir für mich ergibt. Und mit einem guten Regieassistent, das war damals der Robert Reiter, der hat ganz stoisch runtergelesen, was alles passiert. Und ich habe eigentlich wie bei einem Fußballspiel die Entscheidung getroffen, welche Kammer jetzt geschnitten wird. Und das hat für mich unheimlich viel verändert, was die Art und Weise angeht, wie ich Regie mache.
Na, subjektiv ist jetzt schön preisgekrönt mehrfach. Also das sehen viele, viele andere auch so. Und vielen, denen ich gesagt habe, dass du Gast bist bei Media & Sports, haben gesagt, wow, das muss und das will ich hören, weil ganz viele Regisseure, auch die ich jetzt immer noch beim Fußball treffe, sagen, das ist mein großes Vorbild. Wir reden gleich weiter. Der erste Break. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil du hast sicherlich auch Werbung gedreht. Aber was ist der erste Gedanke bei Werbung bei Volker Weiker?
Ein sehr interessantes Sujet, weil teilweise immer noch, anders als es beim Fernsehen zurzeit der Fall ist, immer noch finanziell ganz gut ausgestattet. Aber da arbeiten sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel Angst haben und alles am liebsten 100 Mal drehen würden, wenn es geht 200 Mal drehen würden, jede einzelne Sequenz, um dann am Schnitt vermeintlich alle Möglichkeiten zu haben, die es gibt. Ich habe auch Werbung gemacht und dann habe ich gesagt, oh wunderbar, die ist sehr gut. Und dann hat der Kunde gesagt, ja super, ganz toll. Und dann hat die Agentur gesagt, ja, ganz toll, super, ganz super. Und dann sage ich, okay, Umbau. Und dann haben Kunde als Agentur sofort gerufen, nee, nicht Umbau. Jetzt noch eine zur Sicherheit, sage ich, das verstehe ich jetzt nicht. Wir waren doch überzeugt, dass das gerade richtig toll war. Also was, ja, aber zur Sicherheit. Also da ist sehr viel Angst da. Man will da überhaupt gar keine Fehler machen. Klar, das ist die Wirtschaft, da wird Geld verdient, da will man sehr viel Geld verdienen und wenn es geht, eben die Umsätze noch erhöhen, sonst würde man ja nicht in die Werbung gehen. Ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Beim Fernsehen ist es insofern anders, als dass, nehmen wir jetzt mal die Wiederholungen, lassen wir jetzt mal außen vor, aber das bei dem, was ich maßgeblich mache, also Live-Regie oder Live-to-Tape, das wird einmal in der Regel gesendet und die sind die Bilder schon auf dem Weg zum Mond und die kriege ich nicht mehr zurück. Und dann ist es auch vorbei. Ein Spot läuft unter Umständen ein halbes Jahr, ein Jahr und der muss dann halt auch die ganze Zeit funktionieren. Und ja, ich weiß nicht, wie man das am Ende dann hinbekommt, dass die optimale Nummer ist, weil ich habe eigentlich die Feststellung gemacht, dass wenn man, also gerade bei den Studenten, wenn ich sage, okay, ihr habt jetzt hier 10 Minuten Bildmaterial, schneidet mir daraus mal eine Minute, dann arbeiten die bis eine Sekunde vor der Abgabe und wenn ich dann sage, ach nee, ihr habt noch einen Tag mehr Zeit, dann sitzen sie nochmal hin und arbeiten 24 Stunden. Und das ist beim Spielfilm ähnlich. Da wird auch das Timing im Schnitt gemacht. Und das ist bei der Werbung ganz extrem so. Also die Werbung ist dann fertig, der Clip, wenn er abgegeben werden muss. Ob das dann das Allerbeste ist, das ist nochmal ganz was anderes. Deswegen bin ich auch anders als sehr viele Producer beim Fernsehen und auch Sender beim Fernsehen nicht der große Fan der Post, weil auch die Post, also die Nachbearbeitung, ist ja am Ende des Tages auch nur so gut, wie die Zusammenarbeit zwischen einem Redakteur und einem Cutter an dem Tag funktioniert. Und dann heißt es irgendwann so, jetzt müsst ihr abgeben und jetzt muss der Beitrag auf Sendung und dann muss er halt auf Sendung. Und dann ist er halt so gut, wie er in dem Moment ist. Ob das dann das Beste ist, weiß ich nicht. Es bleibt also auch bis zur Ausstrahlung am Ende des Tages eine subjektive Entscheidung. Dann vielleicht nicht mehr vom Regisseur, aber von dem Redakteur, der die Sendung betreut hat.
Das war also der etwas andere Übergang in die Pause, fragt man den Regisseur nach Werbung. Sehr spannend. Freue mich, dass wir da vielleicht anknüpfen können. Volker Weiker, du hast schon über deinen Vater gesprochen. Lass uns zurückgehen, der kleine Volker. Wann fing der an, sein Interesse zu entwickeln, um Regisseur zu werden?
Ach, der kleine Volker war ein ziemlich bescheidener Schüler, um es positiv zu formulieren. Hat gerade so das Abi geschafft und wusste nicht so recht, wo es lang gehen soll. Hat da so Amateur-Oberliga Fußball gespielt und Platten aufgelegt. Und war so relativ noch ohne Plan, also auch noch kein fester Studienwunsch und so weiter. Und dann habe ich in einem Laden gearbeitet in Darmstadt, der heißt Goldene Krone. Und da ist aufgetreten ein Schauspieler, Philipp Sonntag heißt er, den ich lustigerweise gerade vor ein paar Tagen wieder im Savoy getroffen habe. Der wird jetzt in dem Jahr 80. Und der ist dort. Das war 1979 das allererste Mal aufgetreten mit Stand-Up-Comedy in Deutschland. Das war damals noch komplett neu, kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht schon immer da war, aber in Deutschland war das nicht so verbreitet. Und der wollte außerhalb von München, wo er zu Hause war, das mal ausprobieren und es war über die Weihnachtstage und wir haben uns da angefreundet und dann sagt er irgendwann, ja, und ich mache auch Filme. Und der war hat beim Feuerroten Spielmobil, das war eine Kindersendung vom Bayerischen Rundfunk, gearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, ja, sie machen auch Filme und so. Und habe ich gesagt, das würde mich mal interessieren. Und dann rief er tatsächlich an. Da bin ich in die Nähe von Nürnberg gefahren. Da wurde ein Kurzfilm gedreht. Bei dem Kurzfilm wiederum war ein Kameramann, Jörg Schmidt-Reitwein, der damals so für den neuen deutschen Film Herzog, Achternbusch, Kluge, der Kameramann war. Und der rief ein paar Wochen später wiederum an und sagte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei ihm Regieassi zu, Kameraassi zu sein. Und ich hatte keine Ahnung, von was der Mann spricht. Also ich hatte da am Set mal natürlich ein bisschen was gesehen. Aber damals gab es noch nichts zum Recherchieren. Und dann sagte er, ja, okay, wir gehen 3 Monate nach Amerika und wir drehen mit einer Aeton 16 mm und besorg dir ein Visa und ich hole dich an dem und dem Tag in München am Hauptbahnhof ab. So, da gab es noch keine Handys, kein Internet. Ich wusste gar nicht, was der Mann meint. Hab mir dann irgendwann mühsam rausgefunden, dass eine Aeton eine französische Kamera war, die man in München mieten konnte. Und dann bin ich nach München getrampt, habe mir die dort ausgeliehen. Für sagenhafte, glaube ich, 600-700 Mark am Tag, das war extrem viel Kohle, und habe mit der Bedienungsanleitung mich mit dem Gerät vertraut gemacht und bin danach mit dem Mann halt nach Amerika gegangen und hatte mich gleichzeitig um einen Studienplatz beworben, weil meine Eltern natürlich auch dachten, der Bub muss jetzt irgendwann mal was machen, nur ein bisschen da so halb professionell Fußball und Platten auflegen ist es ja auch nicht. Und aus Amerika habe ich zu Hause angerufen, haben meine Eltern gesagt, ja, du hast einen Studienplatz, das war in Architektur. Und dann kam ich zurück, habe 3 Tage Architektur studiert und da waren die ersten Vorlesungen technischer Ausbau, Vermessungswesen und Bauphysik, also drei Fächer, die mich richtig begeistert haben. Und habe zufällig in der Mensa einen Artikel gelesen, ganz klein, dass noch Plätze in Industriedesign frei sind. Und dann bin ich schnell zur anderen Fakultät gefahren und da waren dann von den vier Plätzen, die da noch zur Verfügung standen, einer übrig. Die waren damals mit eigentlich einem hohen Numerus Clausus plus eine Eignungsprüfung und weil aber die Nachrücker auch nicht aufgetaucht waren, muss man dann die Plätze freigeben und dann war ich mit einem schlechten Abi plötzlich in einem Top-Studiengang. Da ging es schon wieder los mit Chemie, Physik. Und da gab es aber auch Fotografen und Filmer und die fand ich irgendwie lustiger und irgendwie ist es mir dann gelungen, den Platz zu wechseln, weil ein Fotograf in dem Fall musste nach ein paar Wochen zurückziehen aus gesundheitlichen Gründen und dann war plötzlich ein Platz frei und ich hatte mich schon mal beim Dekan bemüht, ob ich nicht nochmal wechseln könnte und dann war ich plötzlich bei den Fotografen und Filmern und wollte eigentlich zum Film und dann hat irgendwann mal Mitte der 80er Jahre ging das plötzlich los mit dem Privatfernsehen, mit Dreisat und ich habe damals in Darmstadt studiert und gelebt und Mainz ist nicht weit weg und dann, wie die an meine Nummer gekommen sind, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat man mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, jetzt am Anfang dabei zu sein. Und ich wollte das eigentlich erst gar nicht, weil, wie gesagt, Film war mein Ding. Ich habe also studiert, bin immer nach München und habe dann aber, das war das Diplomsemester und dann habe ich gesagt, komm, ich habe eigentlich das schon alles fertig, das Diplom. Ich kann es mir ja mal angucken. Das habe ich dann gemacht. Da war ich erst in der Produktion und dann hat man mir da eine Festanstellung anbieten wollen. Da habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will entweder an die Kamera oder in die Regie. Und dann hieß es, ja, das kannst du vergessen. Und wie das halt manchmal so ist, war irgendwann eine Krankheitswelle, kurz bevor mein 3-Monats-Vertrag ausgelaufen war. Und dann rief mich der Produktionsleiter, Herstellungsleiter von Dreisat an. Das war der Alfred Hillen. Dann sagt er, hey, willst du immer noch in die Regie? Sage ich, ja. So, der kannst du heute machen, fängst später an. Das war der Anfang. Und der Rest hat sich dann, ja, glücklicherweise großartig entwickelt.
Wie so oft halt ein bisschen Zufall dabei. Wie ging's dann zum Fußball? Weil von Dreisat zum Fußball ist ja dann auch nochmal ein Schritt.
Ja, von Dreisat zum Fußball ist tatsächlich ein großer Schritt. Dann kam 1987, 8, ne, 87, glaube ich, 86, 87 kam RTL nach Köln und ich bin dann nach Köln gefahren und habe mich da vorgestellt, weil ich gehört hatte, die brauchen unter Umständen vielleicht auch Regisseure und konnte da relativ schnell, eigentlich fast sofort anfangen. Und dann kam 1988 dann das erste Mal die Situation auf, dass RTL die Fußballrechte gekauft hat, also Übertragung der Fußball-Bundesliga. Sportschau wurde abgelöst durch die weltberühmte Sendung Anpfiff mit Wodowski und dem jetzt leider verstorbenen Burkhard Weber. Ja, und da habe ich ebenfalls gearbeitet und dann, bevor das halt losging, hieß es ja, wir machen jetzt Fußball, wir hatten das schon mal gemacht und so. Und habe ich gesagt, ja, ich habe mal Fußball gespielt. Und dann hieß es ja, dann machst du das. Und dann erinnere ich mich, dass ja, glaube ich, mit dem ersten Tag ich dann für RTL Fußball habe übertragen dürfen. Das waren natürlich noch keine Live-Übertragungen, sondern es waren die Zusammenfassungen dann von den Spielen. Und das ging dann weiter und dann kam 19, dann hat der RTL noch einmal für ein Jahr die Rechte verloren, sie nochmal bekommen und dann 1992 kam dann ran, also hat es halt eins die Rechte gekauft. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt für die unterschiedlichsten Sender und Produktionsfirmen schon arbeiten dürfen, in unterschiedlichen Jobs und mit unterschiedlichen Inhalten. Also ich habe auch für RTL lang ein Reisemagazin gemacht, konnte also um die Welt fliegen und habe Reiseberichte gemacht, habe Kinderprogramm gemacht, Lila Launebär. War bei Dreisat und habe Kultur gemacht, Pavarotti, dieses Programm. Dann gab es die ersten großen Game-Shows. Und ja, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und dann kam irgendwann der Moment, dann hatte RTL die Champions League. Und wenn mich nicht alles täuscht, Christian, haben wir uns ja auch bei Anpfiff und bei RTL kennengelernt.
Yes.
Yes, ganz am Anfang, glaube ich, war das auch. Und ja, und dann war ich, wie gesagt, war irgendwann die Anfrage, ob ich auch Lust hätte, Champions League zu machen. Vorher hatte ich schon, ging ja auch das Boxen los. Habe ich dann, damals war, glaube ich, Burkhard Weber, der Sportchef, habe ich dann Boxen gemacht und dann ging es los mit der Champions League. Und dann habe ich dann auch das Endspiel machen dürfen in München, Dortmund gegen Juve. Und ja, und dann habe ich mit der Kombination Reif und als Kommentator und ja auch als Moderator viele, viele Jahre die Champions League betreuen dürfen, was eine großartige Zeit war, weil, sag mal, geschätzt alle zwei Wochen ist man halt auf so einen kleinen Herrenausflug geflogen in irgendeine schöne Stadt in Europa. Und da ist man natürlich wegen des Jetlags auch gern schon mal einen Tag oder zwei früher angereist. Das war super, das war eine super Zeit und das hat riesen Spaß gemacht und gipfelte dann natürlich dann halt auch in der Regie für die Fußball-WM 2002 in Japan, wo ich dann auch das Endspiel habe übertragen dürfen.
Da war ich vor Ort sicherlich eher so ein traurigeres Endspiel, also für mich jetzt als Zuschauer natürlich. Wie ist das als Regisseur? Fiebert man da ein bisschen mit?
Ja, man fiebert immer mit. Es gibt Spiele, die einfach völlig irre sind. Damals der KSC, der Euro-Eddy, weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, die dann plötzlich zu Hause irgendwie völlig irrsinnig ein Auswärtsergebnis nochmal umgedreht haben. Als 2002 Leverkusen zu Hause das Halbfinale gewann und dann im Champions League Endspiel war, das umgefallene Tor. Es gibt immer wieder, also ich bin ein großer Freund von gutem Fußball, sehe gern Fußball, gucke auch heute noch viel. Und fieber auch teilweise mit, aber ich habe dann nicht das deutsche Trikot an oder die Farben meines Lieblingsvereins, wenn ich denn überhaupt einen habe. Und sondern ich freue mich, wenn da ein geiles Spiel läuft. Und wenn es uns gelingt, das eben so zu übertragen, dass der Zuschauer, der eben nicht im Stadion sein kann, zu Hause ein großes emotionales Erlebnis hat, jetzt mal unabhängig davon, für welche Mannschaft er fiebert, sondern dass wir eben ein schönes Bild- und Tonangebot machen können. Und das ist eigentlich so mein Credo. Ja.
Als wir ja angefangen haben, also bei Anpfiff, habe ich dann ja auch so meine ersten Schritte gemacht, auch vor der Kamera. Damals standen 8, 9 Kameras, wenn überhaupt, dann da und dann wurde es ja immer mehr. Sechs, ja. Und dann wurde es ja immer mehr, nachher wurde es 4- oder 5-fach. Wie ist das dann als, weil für mich vor der Kamera hat sich nicht viel geändert, ob ich jetzt in die gucke oder vielleicht auch mal in die oder noch einen Gang dahin machen muss. Aber als Regisseur, wenn du jetzt plötzlich eine Drohne dabei hast, wenn du die Spider-Cam dabei hast, wenn du eine auf der Schiene sitzen hast und, wie sehr hat dich das als Regisseur dann nochmal gefordert oder war das eher so eine Herausforderung, wo du gesagt hast, wow?
Naja, ich habe sehr, sehr früh mit sehr vielen Sachen experimentiert. Also die ganzen Schienen und so weiter, das haben wir bei RAN ausprobiert. Ich wollte damals schon eine Kamera im Tor haben, da waren wir schon fast so weit. Da hatten wir hätte man die ganze Tortechnik nicht gebraucht, die teure, wollte quasi in das Lattenkreuz eine Chipkamera einbauen, die es damals schon gab. Und das hat man dann vom DFB nicht zugelassen. Dann die bewegten Kameras, also alles, was an Schiene fährt, da braucht man natürlich auch dementsprechend Platz. Der ist in den jetzt maßgeblich reinen Fußballstadien nicht mehr so vorhanden. Die Kräne, das waren alles so Sachen, die wir, und da war ich, ohne mich da jetzt hervorheben zu wollen, aber da war ich schon an diesen ganzen Innovationen maßgeblich auch mit beteiligt oder habe sie auch angestoßen. Wir haben schon bei RTL bei einem Dortmund-Spiel mit einem Zeppelin experimentiert, der über dem Stadion hing und da war eine Hothead, also eine Kamera, die man von weitem bedienen kann, eingebaut. die war halt noch nicht drahtlos, wie das heute natürlich der Fall ist. Und da ging ein Kabel an einem Seil hoch zum Zeppelin. Und irgendwann hat eine Böe den Zeppelin ins Stadion gedrückt und das Seil oder die Seile, an denen der Zeppelin fest war, hingen quasi auf dem Boden. Da hatten wir großes Glück, dass da nicht irgendwie ein Spieler draufgetreten ist, um dann wegzufliegen, wenn das Ding wieder in die andere Richtung geblasen wird. Also ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe mich da auch oft in die Nesseln gesetzt. Ich habe bei RTL sehr früh darauf bestanden oder gehofft, dass ich es durchkriege. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, dass ich quasi tatsächlich eine Kamera pro Fan-Kurve bekomme. Und da ging es mir darum, einfach eine Person oder zwei, drei zu finden, die ich immer wieder einblende von jeder Fangruppe, die tatsächlich ganz begeistert mit ihrer Mannschaft mitgehen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert, weil die Spiele halt auch auf der Wand im Stadion übertragen werden. Jetzt gehen die Leute ins Stadion und malen sich besonders toll und experimentell an oder Damen haben teilweise die Bluse besonders weit offen in der Hoffnung, dass man mal ins Fernsehen kommt. Das heißt, das sieht man auch, die gucken gar nicht mehr aufs Spielfeld, die gucken nur noch auf die Wand und reagieren dann. Deswegen, ich würde das nicht im Stadion übertragen, aber das ist alles mittlerweile, sind da ja andere Entscheidungen gefällt worden. Ja, ich habe viel ausprobiert. Ich habe bei diesem Spiel, als Leverkusen ins Finale kam, bis zu dem Zeitpunkt waren Kameras auf dem Feld verboten. Und ich habe damals, hatten wir schon eine Steadicam und dann habe ich den Steadicam-Operator, den Roland Katz, ziemlich großer Mann, habe ich gesagt, geh aufs Feld. Da sagt er, ja, aber ich darf ja nicht aufs Feld. Sag ich, ich weiß, aber du gehst jetzt einfach. Ja, aber krieg ich Ärger, sage ich, ich nehme dir ab den Ärger und er ist ja aufs Feld und wir haben da sensationelle Bilder gemacht und dann habe ich am nächsten Tag riesen Ärger bekommen vom Sender als auch dann von der UEFA, dass das nicht geht und Abmahnung und wenn noch einmal sowas passiert, dann bist du raus. Und dann passierte es, dass diese Bilder, die wir da erstmals vom Feld haben machen können, plötzlich dann in dem Zusammenschnitt bei der Champions League Auslosung im Herbst plötzlich alle auftauchten, ja, als emotionale tolle Bilder, wo sie quasi ihren Image-Trailer mit gefüllt haben. Und dann habe ich den Menschen gesucht, der mich damals abgemahnt hat und der kam dann auf mich zu und sagte, ja, hätt's verstanden, was es für einen Mehrwert bedeutet, wenn man quasi nach dem Spiel Bilder vom Feld machen kann und das dürfe halt, ab jetzt dürfe also ab dieser Saison auch eine Kamera aufs Feld. Und dann sage ich, ja, aber eigentlich brauchen wir ja zwei, weil es gibt ja auch ein Verliererteam. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass man mit zwei Kameras aufs Feld darf. Das war früher heilig. Also das dauert ein bisschen, bis man die Menschen davon überzeugt hat. Das ist dasselbe mit der Spider-Cam. Da könnte man sehr, sehr, sehr viel mehr mitmachen. Aber da herrscht halt die Angst vor und man will Sehgewohnheiten nicht verändern, obwohl ich das Gefühl habe, dass wenn man Sehgewohnheiten zum Besseren verändern könnte, und das könnte man tatsächlich, dass die Leute auch mitgehen würden. Also Skispringen war ja ein Beispiel davon bei RTL, dass man eigentlich völlig gebrochen hat mit Sehgewohnheiten und damit auch Erfolg hatte.
Da sind wir dann nochmal kurz bei dem Mann, der leider viel zu früh verstorben ist, Burkhard Weber, der da sicherlich vieles dann initiiert hat und das dann auch durchgeboxt hat.
Das ist schon so, also durchgeboxt ist ein gutes Stichpunkt, weil er war ja Chef damals bei RTL, als RTL mit dem Boxen anfing. Beim Boxen war es tatsächlich so und den ersten Boxkampf, da hatte mich der Burkhard angerufen, hat mich gefragt, ob ich es machen wollte, zusammen mit dem Olli Olmer, dem Lichtmann. Und er wollte da halt ganz was Neues haben. Bis zu dem Zeitpunkt war Boxen halt was für Fans, für einen kleinen Kreis von Leuten. Die große Zeit der amerikanischen Schwergewichtler war vorbei. Also man steht nachts auf und guckt im Pyjama morgens um drei irgendwelche Kämpfe aus Las Vegas. Die Zeiten waren vorbei, es gab die Boxer nicht mehr. Und dann gab es diesen deutschen Boom angefangen. Das erste Kampf, den wir übertragen haben, war Axel Schulz gegen Henry Akinwande in der Eissporthalle in Berlin. Und der Axel, der wurde so dermaßen vermöbelt von dem Akinwande. Ein schwarzer Boxer, ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Der sah danach genauso aus. Der sah aus wie ein Model von der Polo Ralph Lauren Reklame nach dem Kampf. Und der Axel war schwer verbeult. Und dann kam natürlich Henry Maske, dann kam Bayer, der ja auch leider nicht mehr lebt, dann kam Sven Ottke, dann die Mai-Brüder, die nicht so erfolgreich waren, wie wir es ihnen gewünscht hätten. Und mit jedem Kampf haben wir uns einfach ein bisschen mehr getraut und ein paar andere Sachen gemacht. Und urplötzlich wurde aus diesem Schmuddelsport, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wurde so ein sogenannter Event. Und plötzlich wollten alle dabei sein und in der ersten Reihe am Ring sitzen. Und das waren dann plötzlich Sachen, die, ich glaube, mit Axel Schulz, glaube ich, mit 18 Millionen, war das quasi der erfolgreichste Boxkampf, der übertragen wurde in dieser RTL-Phase. Dann kamen die Klitschkos. Also es hat großen Spaß gemacht und wir waren da auch, wie ich überzeugt bin, sehr, sehr innovativ, was die Einmärsche speziell auch anging, was die Art und Weise anging, wie wir das Boxen übertragen haben insgesamt. Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, dass natürlich, man kann sehr viel Bohai um irgendetwas machen, aber dann muss halt auch der Inhalt stimmen. Also irgendwann haben die Boxkämpfe dann halt vielleicht nicht mehr eingelöst, was wir ihnen an Verpackung gegönnt haben. Aber vom Prinzip her haben wir da sehr, sehr viel gemacht und ich glaube auch eine sehr, sehr hohe Benchmark hingelegt, weil wir auch Sachen einfach, weil wir mutig genug waren, weil der Burkhard mutig genug war zu sagen, das machen wir jetzt, weil wir Sachen ausprobiert haben, von denen man dachte, die passen gar nicht zusammen und dann hat man plötzlich gemerkt, es passt sehr wohl und sehr gut zusammen. Und diese zelebrierten Einmärsche, als auch dann teilweise wiederum Ausmärsche, Maskes vorletzter Kampf, also der erste, den er gegen Hill verloren hat, das sind schon außergewöhnliche Sachen gewesen, ja. Und die bleiben ja auch immer im Gedächtnis, das sind große Momente. Nicht nur im Sport, sondern auch tatsächlich, was Sportübertragung angeht.
Zur Verpackung. Bei Sprenger spricht Hashtag Media and Sports gehört der zweite Übergang. Im ersten hast du uns schon überrascht. Jetzt bin ich gespannt, wenn ein Regisseur einen Cliffhanger baut, wie sich der anhört.
Cliffhanger. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, gehen Sie nicht weg. Und wenn Sie weggehen, kommen Sie ganz schnell wieder, sonst verpassen Sie was.
Natürlich ist auch der heutige Gast bewusst ausgewählt. Volker Weicker war derjenige, der das erste Kanzlerduell regiemäßig umgesetzt hat. Wir alle haben es noch vor Augen und es gab damals ein Riesenbohai, was waren plötzlich alle Sender, die ein Duell übertragen haben.
Ja, so war's und es war spannend und es war staatstragend und es war speziell, weil es tatsächlich so war, dass ja nicht alle Sender das erste Kanzlerduell übertragen haben, sondern es gab erst RTL und Sat.1 und dann gab es ZDF und ARD. Das war am Anfang geteilt, danach wurde es dann gleichgeschaltet, was ich persönlich als allerbeste Lösung empfinde und auch nach den jetzigen Trials auch heute noch empfinde, ist die Tatsache, dass, wenn man es zusammenschaltet, man eigentlich den Zuschauer dazu zwingt, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und es damit auch schafft, dass man mit einer Sendung, die bei den vier großen Programmen, jetzt kommt auch noch ProSieben dazu, zeitgleich läuft, einfach auch so ein Talk of the Town hinbekommt. Also das, was eigentlich Fernsehen früher ausgemacht hat. Jetzt, wo sich das ein bisschen in die unterschiedlichen Sender verteilt, hat es auch noch gute Quoten, aber ich glaube, dass die Klientel, die bei RTL guckt, eine andere ist, als die bei Sat.1 guckt, und wäre eine andere, als die bei ARD oder ZDF. Ich bedauere es ein bisschen, dass das nicht mehr das eine Duell gibt. Und Duell ist es ja nicht mehr, jetzt ist es ja ein Triell. Was ist denn das nächste nach Triell? Heißt das dann Quadrell? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle hat sich das verändert. Aber damals war es insofern spannend, als dass nach dem Abgang von Kohl es das erste Mal die Möglichkeit gab, tatsächlich ein sogenanntes Kanzlerduell zu machen. Und das war sehr, sehr spannend. Damals war der Berater von Stoiber, war der Kollege Spreng, leider auch verstorben. Großartiger Mann, der wie ich tatsächlich in Darmstadt geboren ist, obwohl wir uns da nie kennengelernt haben. Und der hat das alles sehr, 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 der hat dieses enge Korsett, sage ich jetzt mal, erfunden, was Zeiten angeht und was sozusagen geht im Studio, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und der Hintergrund war, wie er mir dann später gesagt hat, dass er einfach mit Stoiber jemanden hatte, der nicht so fehlerfrei mit Medien und mit der Kamera umgehen konnte. Und er wollte einfach alles tun, um ihn auf eine gleiche Stufe zu bringen wie Schröder, der viel eloquenter vor der Kamera agieren konnte. Und er wollte eben Schröder nicht die Möglichkeit geben, da besonders zu glänzen. Und deswegen wurde dieses Korsett erfunden, ja. Und da wurde viel reingeheimnist in alles, ja. Also da wäre in Amerika mal eine Wahl verloren gegangen, weil einer nicht rasiert gewesen sei oder der andere auf die Uhr geguckt hätte. Ich habe das nicht geglaubt, glaube das auch heute nicht.
Ganz kurz dann nur dazwischen, weil Michael Spreng ist auch einer meiner ehemaligen Chefs, besser gesagt sogar der erste Chef, den ich hatte, dem ich auch viel zu verdanken habe. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwo im Universum, dass der irgendwo auch dieser Podcast noch laufen wird. Und ja, dieses enge Korsett ist aber dann ja geblieben, auch als Stoiber nicht gewonnen hat.
Ja, das ist erstmal geblieben, auch weil man einfach gar nicht wusste, wie die Wirkung sein würde. Ich bin ja fest davon überzeugt, und das haben die Triels ja auch gezeigt, es ist ja nicht so, dass wir plötzlich Informationen oder Ansagen in einer der Sendung erlebt hätten, die für uns völlig neu sind, sondern im Endeffekt bestätigen die Politiker, die drei, die sich und Politikerinnen, die sich da zur Wahl stellen. Das Gendern fällt mir schwer, wie du schon des ganzen Podcast übermerkst. Alle, die sich darüber aufregen, sehen sie es mir nach. Ich bin ein alter, weiser Mann. Es ist tatsächlich so, dass keiner besonders aufgefallen ist. Ich fand das alles sehr erwartbar. Das war übrigens bei den anderen Duellen genauso. Also es ist erwartbar, was man an Antworten bekommen kann zu den Sachverhalten, zu Rente, zur Gesundheitspolitik, zum Ausland. Also die ganzen Situationen, die sind erwartbar. Man hat sie auch vorher schon x-mal gehört. Es gibt anders als sonst unheimlich viele Talkformate und jetzt auch Politik-Sendungen, die sich mit der Wahl beschäftigen, viel, viel mehr, als es früher der Fall war. Also neben den Triels gibt es ja auch noch ganz viele andere Formate, die sich mit der Wahl auseinandersetzen, am Tisch mit und was es da noch alles gibt. Ich finde das alles gut, aber ich habe die Tatsache, dass man eine entscheidende Situation vermeintlich hat, in der die drei nochmal zusammen vor der Kamera stehen und alle Sender das gleichermaßen übertragen, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ich hätte das sogar auf alle Sender, auf die Dritten und auf alle Privaten ausgedehnt. Aber das ist wahrscheinlich nicht machbar, weil man sich dann wahrscheinlich nicht auf die richtigen Moderatoren einigen kann.
Das wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt, die ersten Duelle war dann ja das Paar von einer von dem Sender und einer von dem, das war dann bei ARD und ZDF genauso. Und dann gab es ja die ersten Duelle, die gleichgeschaltet waren in Gänsefüßchen, also die jetzt bei den vier großen Sendern waren. Da hattest du ja ohne Ende dann Moderatoren und Moderatorinnen, weil ja von jedem einer dazu musste. Stell dir das jetzt mal bitte schön beim Triell vor. Dann hast du von vier großen Sendern da noch ModeratorInnen. Guck mal, ich krieg's hin. Und du hast die drei Politiker, da sind da sieben Leute, also da reden wir dann über, keine Ahnung, ob es ein Septel gibt.
Ja, wahrscheinlich muss man ProSieben da jetzt noch dazu rechnen und dann wären es schon mal fünf, plus drei wären acht, da wird es dann vollkommen irre.
Ja, aber Achtel gibt's.
Ja, nein, der Punkt ist, es ist immer gleich. Also ich glaube ganz einfach, dass wenn man jetzt einfach sagen würde, man überlässt es, sagen wir, einer Person oder zwei Personen und die machen das jetzt und die machen das für alle Sender gleichermaßen, dann wird es wie immer so sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die wahrscheinlich nach wie vor auf 1 und 2 auf den Fernbedienungen sind, eine größere Quote haben als die anderen drei Privatstationen. Aber ich glaube, man könnte auch alle 4 Jahre dann auch einmal für 90 Minuten oder von mir aus für 120 Minuten einfach mal sagen, okay, komm Leute, geht um das höchste Amt bei uns im Staat. Naja, es geht nicht ums zweithöchste, geht es natürlich nur, wenn man ehrlich ist. Und das ist uns so wichtig, dass wir jetzt mal einfach auf den ganzen anderen Schiss verzichten, also auf die ganzen Eitelkeiten, wer darf von welchem Sender was sagen und wer darf auftreten, wer darf nicht auftreten, sondern dass man sich einfach auf zwei einigt und das dann einfach auch durchzieht. Würde ich persönlich begrüßen. Es gibt andere, die sagen, ist doch super. Gibt jetzt ganz, ganz, ganz viele Sendungen. Und da wird jeder dann auch mal irgendwie seinen Weg in irgendeine finden, also jeder Zuschauer, und dementsprechend informiert sein. Auch die Stimmen gibt's, und die haben wahrscheinlich genauso recht. Ich finde halt, dass momentan das Fernsehen ist eben noch das Fernsehen, was es mal bedeutet hat, wenn es eben um große Live-Ereignisse geht, und das ist in der Regel Sport. Und das andere große Live-Ereignis könnte tatsächlich eine solche Antriel und wie viele in der Zukunft da sitzen werden, sein. Und von daher fände ich sowas toll, weil das natürlich dann auch zu einem Austausch führt, der quasi nicht mit dem Angucken einer Sendung endet, sondern dann am Montag fortgesetzt wird, bei der Arbeit, auf der Straße, hast du es gesehen, wie hat er sich, warst du da zufrieden oder hast du was verpasst oder so. Und das beflügelt ja auch nochmal und befördert auch nochmal die Situation, dass man sich mit Politik auseinandersetzt. Und das finde ich eben an dieser ganzen Aktion, fand ich das damals schon das Tolle.
Muss es denn so umgesetzt werden wie damals oder kann man es heute anders umsetzen, jetzt unabhängig, ob da jetzt 3 stehen, 4 oder 5?
Im Endeffekt geht es ja darum, da bewerben sich 3 Personen und wollen Kanzler, Kanzlerin werden. Und wenn ich es dann nicht aushalte als Sender oder als Regisseur, dann einfach auch mal einen Kopf, der was sagt, dann mal 2 Minuten auf dem Schirm zu ertragen, ohne ständig Zwischenschnitte zu machen, dann liegt ja quasi dann ist ja die ganze Nummer nichts wert, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also wenn ich den zukünftigen Bundeskanzler und Rinnen zuhöre, dann müsste es mir als Bürger doch eigentlich wichtiger sein, dass ich die auch sehe, dass ich denen zuhöre, dass man sich, wie es leider dann halt jetzt passiert, mit so vielen Leuten halt auch nicht ständig ins Wort fällt, sondern dass man einfach die Leute mal ausreden lässt. Und das muss nicht so staatstragend sein, wie viele Minuten hat der gesprochen, wie viel hat der gesprochen und du darfst jetzt nur noch 1 Minute reden. Das finde ich tatsächlich übertrieben. Ich finde auch so festgesurte Sendezeiten dann, ob die jetzt 3 Minuten länger sind oder 2 Minuten kürzer, wäre in so einer Situation für meiner Ansicht nach auch eigentlich egal und nicht so wichtig. Aber wie gesagt, da gibt es unheimlich viele Meinungen dazu. Meine ist die ich eben formuliert habe. Und ob die sich durchsetzt, weiß ich nicht.
Wie guckst du so ein Triell oder wie guckst du Fußballspiele? Anders oder so wie unser eins?
Naja, also so wie unser eins, du guckst ja auch nicht einfach nur noch Fußball.
Ja, stimmt.
Nix, ne? So, aber ich stelle fest, dass ich mich immer weniger mit der Art und Weise der Übertragung auseinandersetze, weil so viel Neues auch nicht passiert. Ich finde, wir haben eher ein bisschen Rückschritte gemacht. Also die Tatsache, dass Werbebanden ständig im Bild sind und sehr viel die Totale gezeigt wird. Ich finde, wir waren schon mal weiter, aber das ist meine Meinung. Und die Masse an Kamera und Technik, die im Stadion mittlerweile aufgebaut wird, sehe ich sehr, sehr, sehr selten. Ich sehe in der Regel eigentlich immer die gleichen 6, 7 Kameras. Das war auch früher so. Aber es wurde mehr variiert und das ist halt heute nicht mehr gewünscht. Das soll alles im Endeffekt gleich aussehen, was ich bedauere. Aber so ist es halt jetzt erstmal. Und das haben halt andere Leute zu entscheiden. Und bei so einem Duell, um da nochmal drauf zurückzukommen, wird man sich einigen auf etwas. Und das wird es dann halt sein. Ich kann dazu eigentlich relativ wenig sagen, weil ich jetzt dieses Mal tatsächlich nicht dabei bin und auch die ganzen Diskussionen, die im Vorfeld geführt wurden, also auch von Seiten der Parteien, kann ich nicht beurteilen, was da gewünscht oder nicht gewünscht war. Ich weiß es von den anderen, dass man sich darauf verständigt hat, dass die Fragen nicht vorher bekannt sind, sondern dass lediglich die Themenkomplexe bekannt sind. Dass man sagt, okay, Ausland, Kranke, Gesundheitssystem, Kinder, Jugend und so weiter, Familie, dass man sagt, das sind die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann hat man sich einfach auch darauf geeinigt, dass man innerhalb der Moderation jeder seinen Schwerpunkt hatte, was meiner Ansicht nach auch Sinn gemacht hat.
Was mich, jetzt nehmen wir einfach mal das erste Triell, überrascht hat, dass ich, auch wenn ich anders gucke als andere, ja, aber ich hatte eine komplett andere Wahrnehmung als die Zahlen, die dann da rauskamen. Hat dich das auch überrascht?
Nicht so sehr, wie es dich überrascht hat, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass doch sehr, sehr viele Menschen eigentlich wissen, wen sie wählen wollen. Also die Wechselwähler, ich glaube, das sind am Ende des Tages deutlich weniger, als man im Endeffekt vermutet. Spannend wird sein, wie hoch ist die Wahlbeteiligung am Ende des Tages. Und ich glaube halt, da kommt noch was dazu. Durch die Corona-Situation wird es so viele Briefwähler geben wie nie zuvor. Das heißt, der Wahlkampf ist schon sehr viel früher zu Ende und nicht erst am finalen Wahltag, sondern viele werden halt, und ich glaube, dass das eine sehr, sehr hohe Prozentzahl sein wird, mit ihrer Stimme schon vorher abgegeben haben. Das wird dann auch spannend sein, um herauszufinden, wer am Wahltag, wer liegt da vorn. Das wird sich tatsächlich länger ziehen als sonst. Und dann kommen ja noch die Koalitionsverhandlungen, auf die man auch gespannt sein kann. Also ich bin da, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die ständigen Umfragegeschichten führen einfach dazu, dass man immer wieder irgendwie hier was korrigiert, da was korrigiert, da was ein bisschen anders macht, da die Meinung ein bisschen anders formuliert, weil man die Hoffnung hat, da kratze ich hier oder drei Leute, kriege ich da noch mehr, die den Stimmzettel für mich ankreuzen. Mir sind die Politiker am liebsten, die eine klare Haltung, eine klare Meinung haben und die sich nicht alle zwei Minuten von Wahlergebnissen ins Boxhorn jagen lassen und dann plötzlich irgendwie nur noch mit gedämpftem Schaum ihre Meinung vertreten. Also mein Bild ist ja immer, wir wünschen uns alle so Majestixe, die wir durchs Dorf tragen können, auf die wir stolz sind und Leute, von denen wir auch tatsächlich regiert werden wollen. Und da sind die Personalfragen natürlich entscheidend und dann wundert man sich halt dann doch, und bei den Amerikanern war es ja noch extremer. Also wenn ich mir vorstelle, gibt es wie viel? 250, 300 Millionen Amerikaner. Und das Einzige, was sie tatsächlich nach der Trump-Zeit auf die Beine gebracht haben, war Kollege Biden. Ja, kein anderer wollte das machen. Und dann frage ich mich auch, was soll das ganze Gemecker? Da muss man doch in so einem Riesenland auch andere Figuren an den Start bringen oder an den Start bringen können. Und das Gleiche gilt für mich auch für Deutschland. Also wo sind die ganzen Figuren, die ganzen Charismatiker, die ich in so einem Amt eigentlich sehe?
Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, so ist es halt.
Volker, vielen lieben Dank. Am Ende von Media and Sports hat immer der Gast das Schlusswort. Gibt's neben der speziellen Begrüßung auch eine spezielle Verabschiedung?
Ach, spezielle Verabschiedung. In der Regel sage ich immer, ey Leute, gute Arbeit, danke, komm gut nach Hause. Aber ich versuche immer so ein bisschen auch mit Humor Fernsehen zu machen und nicht alles auf die Goldwaage zu legen. Und da stimmt halt nach wie vor der Spruch, aus einem verkniffenen Arsch kommt kein lustiger Furz. In diesem Sinne. Hat Spaß gemacht.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.